Guten Morgen, alle, die hier sind und auch alle, die sich die Predigt online anhören, weil sie vielleicht krank sind oder es heute geschafft haben. Aus Solidarität habe ich mich auch angeschlossen, bin auch ein bisschen krank. Aber wir schaffen das. Es gibt ja Themen, so grundsätzlich, die mir wichtig sind, euch wahrscheinlich auch, die einen beschäftigen, die einen bewegen, über die ich dann predige. Aber es gibt manchmal auch Themen, die einem wieder ganz neu bewusst werden oder ganz neu wichtig werden. Und genau um so ein Thema geht es mir heute. Vor etwa 3 Wochen waren wir auf einer Rundreise in Israel und da ist mir etwas klar geworden, nämlich anhand von den Gewässern in Israel. Im Norden von Israel gibt es hohe Berge, die Golanhöhen, da entspringen 2, 3 Quellflüsse, die zusammenfließen, einen großen Fluss bilden, mittelgroßen Fluss bilden, den Jordan. Und der Jordan fließt dann relativ schnell in den See Genezareth. Der See Genezareth ist traumhaft schön, klares Wasser, kann man mit dem Boot drüber fahren oder reinspringen, da schwimmen Fische, Vögel, Pflanzen, ist echt ein Traum, da einen Sonnenuntergang zu erleben. Ist wirklich lebendig und ein guter, schöner See. Und dann fließt dieser Fluss Jordan aus dem See Genezareth wieder heraus, immer weiter Richtung Süden, schlängelt sich durchs Land, immer mehr bergab, mündet dann irgendwann in einem weiteren See, der aber so salzig ist, dass man ihn das Tote Meer nennt. Und es ist deshalb so tot, weil durch das ganze Salz kein Leben möglich ist. Es gibt keine Fische, keine Pflanzen, kein gar nichts. Das ist so krass, weil dadurch, dass das Wasser nur reinfließt und damit stehen bleibt, der Fluss Jordan endet im Toten Meer, steht das Wasser, es verdunstet pro Jahr 1 Meter. Das heißt, vor etlichen Jahren hat man mal ein Hotel an den Strand gebaut. Heute läuft man 300 Meter bergab, um zum Wasser zu kommen vom Hotel. Ist es eigentlich ein totes Gewässer, ist nichts mehr. Und da ist mir eben aufgegangen, der See Genezareth ist ein Fluss, der bekommt Wasser und gibt Wasser wieder ab. Und er ist lebendig. Und das Tote Meer nimmt nur Wasser, gibt aber keins ab und ist tot. Das hat sicherlich noch geografische und andere Wetterfaktoren und so weiter, aber es ist ein Bild, was deutlich macht, ein Prinzip, was im Leben gilt, nämlich nehmen und geben sorgt für Leben. Nur nehmen macht innerlich tot. Und das Verrückte ist, wie ganz viele Weisheiten, die man immer wieder rausfindet, manchmal wissenschaftliche Untersuchungen in der Psychologie oder der Pädagogik findet man raus dies oder jenes. Und das hat oftmals die Bibel schon vor etlichen Jahren festgehalten. Und so auch dieses Prinzip, und ich zeige euch das mal in Apostelgeschichte 20, Vers 35, da spricht Paulus, ein weiser Mann, und sagt Folgendes: Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an diese Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat: Auf dem Geben liegt ein größeres Segen als auf dem Nehmen. Wenn man eine andere Bibelübersetzung wie die Hoffnung für alle nimmt, da heißt es: Geben macht glücklicher als Nehmen. Oder wieder eine andere Übersetzung von Luther, da heißt es: Geben ist seliger als Nehmen. Ja, im Grunde alles die gleiche Aussage. Ja, geben bereichert mich in meinem Herzen auf eine ganz andere Art und Weise, wie wenn ich nehme. Irgendwie ein interessanter Gedanke. Und wie ich gerade auch schon erwähnt habe, das ist jetzt absolut wahr, ist auch etwas, was immer wieder neu herausgefunden wird. Ich habe jetzt erst wieder gesehen, da gibt es eine Untersuchung von der University of British Columbia in Kanada. Die haben 630 Personen befragt, alle Arten, Männer, Frauen, Junge, Alte, Gutverdiener, Schlechtverdiener, alles war dabei. Und sie haben gefragt, 3 Fragen. Erstens, was verdienst du so? Zweitens, wofür gibst du dein Geld aus? Und drittens, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Und man hat relativ schnell festgestellt, dass Leute, die ihr Geld ausgeben, indem dass sie anderen Dinge schenken oder auch spenden, in der Regel glücklicher sind. Da gab es ganz klare Zusammenhang. Oder eine andere Untersuchung hat herausgefunden, die haben Studenten folgende Aufgabe gestellt und gesagt: Ich schenke dir 25 Euro, wenn mit einer Bedingung, du musst sie heute noch ausgeben, die 25 Euro. So, 25 Euro kriegst du, musst sie heute noch ausgeben. Und dann haben die Studenten natürlich gesagt: Ja klar, das kriege ich hin. Und einen Tag drauf hat man sie wieder gefragt: Erstens, wie war dein Tag, 1 bis 10? Und zweitens, wofür hast du das Geld ausgegeben? Und es gab einen ganz klaren Zusammenhang. Die Studenten, die das Geld ausgegeben haben, um andere zu beschenken oder andere mit an dem Glück haben teilhaben lassen, zum Beispiel indem sie ihre Freunde alle auf einen Kaffee eingeladen haben mit den 25 Euro oder sonst irgendwie was Gutes getan, hatten einen wesentlich besseren Tag oder einen besseren Tag als welche, die mit 25 Euro einfach sich selber was gekauft haben. Also das ist so die wissenschaftliche Sache, die nochmal das bestätigt, was in der Bibel schon steht: Geben ist seliger als nehmen. Wenn wir also schlau wären, würden wir einfach das beherzigen, würden generell sehr großzügig sein, immer wieder anderen was schenken oder auch spenden, dann würde es uns unterm Strich auf jeden Fall besser gehen. Also zumindest von unserer Skala 1 bis 10, wie glücklich wir sind. Ja, also rein wissenschaftlich, das Doofe ist dabei, das ist so eine Sache, die uns zwar theoretisch logisch ist, aber die uns schwerfällt. Denn wir halt immer noch denken, weil wir denken, dass die nächste Jeans oder das nächste Smartphone oder das, was wir uns kaufen, uns doch ein bisschen glücklicher macht, als wir dann feststellen müssen, wie es dann letztendlich ist. Also es ist gar nicht so leicht. Aber es ist wahr, geben ist seliger als nehmen. Und als ob das nicht schon genug wäre, setzt die Bibel noch eins drauf. Denn es gibt noch einen anderen Vers, der das Ganze noch ergänzt. Denn da sagt Gott auch, Lukas 6, Vers 38, da heißt es: Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Das heißt, geben ist nicht nur etwas Schönes, was uns gut tut selber, sondern hier wird sogar noch versprochen, dass wenn man gibt, sehr viel mehr zurückbekommen wird. Also man wird gesegnet werden. Das ist schon nochmal stärker, wie es tut mir nur gut, es ist ganz schön für mich, sondern es geht darüber hinaus. Und das ist so eine Ausgangslage, mit der ich euch jetzt zu den nächsten 20 Minuten noch ein paar Dinge zeigen werde. Aber im Grunde ist das schon so ein bisschen unser Fazit für heute. Und etwas, was mir da irgendwo klar geworden ist, so eine Weisheit für mich selber: Wahrer Segen erfährt man oft nicht dadurch, dass man was festhält, sondern dadurch, dass man was loslässt. Fand ich irgendwie interessant. Und deswegen ist die Frage für heute an dich: Wie weit sind wir bereit zu geben? Inwieweit sind wir bereit, auch Dinge loszulassen? Inwieweit sind wir bereit, ja, Dinge abzugeben oder zu vergeben? In der Bibel gibt es eine Geschichte, die da eigentlich wunderbar zu passt. Und in der Bibel, gerade im Alten Testament, wird erzählt die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Das ist ein Volk, das er sich auserwählt hat. Und bevor wir in die Geschichte einsteigen, muss ich eine Sache noch klar machen oder noch zeigen. Und zwar hat Gott diesem Volk ganz viel geholfen. Ja, er hat dieses Volk bewahrt vor seinen Feinden. Er hat ihm Land gegeben, Segen geschenkt, Regen geschenkt für die Felder und Reichtum geschenkt und viele Viehherden und was man eben so im Altertum so brauchte, um dass es einem gut geht. Und dann hat dieses Volk gesagt: Wir möchten, dass du in unserem Leben an erster Stelle stehst. Wir möchten mit dir durchs Leben gehen. Und weil Gott uns Menschen kennt und weiß, dass es oft, wie gerade eben auch schon erwähnt, etwas ist, was wir logisch zwar sagen, ja, wir würden es gerne mehr machen, es macht wahrscheinlich auch Sinn, das haben wir auch erkannt, aber es fällt uns schwer, hat sich Gott überlegt, wie er dem Volk helfen kann, und er hat deshalb eine Anweisung gegeben, die ich euch mal zeigen will. Und zwar sagt Gott zu Mose, dem Führer des Volkes: Die Israeliten sollen mir ihre ältesten Söhne weihen und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, sie gehören mir. Steht in 2. Mose 13, Vers 1. Da denken wir uns: Herr, was hat es jetzt damit auf sich? Das verstehen wir erstmal nicht ganz. Aber man muss dafür muss man verstehen, was die Bedeutung des ersten Sohnes, des ältesten Sohnes war. Und zwar war es damals sehr, sehr wichtig, einen ältesten Sohn zu haben. Denn der war nicht nur der deinen Stammbaum weitergeführt hat, deinen Namen hochgehalten hat, sondern es war auch derjenige, der dir die Altersvorsorge gesichert hat, der sich um dich gekümmert hat, wenn du als Eltern dann irgendwann alt warst, nicht mehr arbeiten konntest. Das war derjenige, an den auch eben viel Verantwortung geknüpft war, Erwartungen, Vertrauen. Ja. Und ich glaube, dass es so war, dass die Menschen oft sagen: Wenn wir einen ersten Sohn haben, dann ist es alles gut. Wenn wir einen Sohn kriegen, dann ist alles okay. Ja, weil der wird uns dann helfen, durchs Leben zu kommen. Ja, der sichert uns quasi ein bisschen. Vielleicht ist es bei uns vergleichbar mit unseren, was ich, Versicherungen, Altersvorsorge, Rente oder sowas. Wobei Rente ist auch nicht mehr das, was mal war. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben andere Dinge, die uns für Sicherheit geben, eine Immobilie vielleicht. Und es war damals so mit ein Punkt der erste Sohn. Ja? Da hat man Vertrauen reingelegt. Und Gott wollte den Menschen helfen bei ihrem eigenen Vorsatz. Die Leute wollten, das Volk wollte das ja, dass sie Gott an erste Stelle nehmen. Und Gott sagte, okay, wenn ihr das wollt, dann nehmt den ersten Sohn und weiht ihn mir. Keine Sorge, das war jetzt nicht so, dass man den geopfert hat oder so, sondern man hat in der Regel den quasi ganz bewusst Gott zur Verfügung gestellt, zum Beispiel indem er im Tempel oder in der Synagoge gedient hat, indem er ausgebildet wurde als Priester oder so. Und dadurch hat man einfach eins deutlich gemacht, ich möchte mein Vertrauen nicht in diesen Sohn oder in mein Hab und Gut, in meine Tiere oder in meine, also je mehr man Tiere hatte, desto reicher, desto abgesicherter war man auch, ne? Sondern ich möchte, das Erste, was ich habe, möchte ich Gott geben, um deutlich zu machen, ich möchte dir vertrauen, Gott. Ja, das war so dieses Prinzip des Ersten. Ja, nur, dass man das versteht, weil jetzt steigen wir ein in die Geschichte. Und das ist die Geschichte von Hannah. 1. Samuel 1. Da heißt es, es war ein Mann von Rama, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah. Jetzt kommt ein ganzer Stammbaum. Ein Sohn Jerohams, der Sohn des Elius, der Sohn des Johast, ein Sohn von Zufs, ein Ephraimiter. Sagt uns allen was. Aber wahrscheinlich war das damals ein wichtiger Stammbaum. Und da hat man gesagt, von da und von daher komme ich, so wie wir heute sagen, ich bin aus Krombach oder Bockschaft oder... Und mit wem bin ich verwandt und so weiter. Aber wichtig ist jetzt, er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Da merken wir schon, zwei Frauen ist schon mal die erste Herausforderung. Und wenn die zwei noch untereinander ungleiche Verhältnisse haben, dann wird es nicht besser. Aber es geht weiter. Dieser Mann also, der Elkanah, ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Also das war so ein Silo, war so ein Heiligtum, da ist man dann hin und hat Gott eben diese ersten Tiere gebracht und wenn man eben und eben Gott gedankt für das, was man da hat. Dort gibt es jetzt quasi diese zwei Priester, Hophni und Pinas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch, aber Hannah gab er traurig ein Stück, denn er hatte Hannah lieb, obgleich der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Kurz Stopp. Hier habe ich gleich mehrere Fragen oder mehrere Punkte zu ergänzen. Erstens mal, was hat es mit diesem Fleisch auf sich? Also du hast quasi dein erstes Tier geopfert, um Gott zu sagen, ich möchte dir einfach Danke sagen für den Reichtum, den ich habe. Durfte es aber dann von diesem Fleisch wieder essen, es war ein Festmahl. Und man hat dann immer, jeder hat dann ein Stück bekommen. Ja? Und wenn natürlich die Mutter von mehreren Kindern hat natürlich so einen Batzen bekommen, damit sie ihre Kinder was abgeben kann. Und die Hannah hatte eben keine Kinder, also hat sie nur ein Stück bekommen. Ja, und wenn man natürlich sieht, wie die andere Dame so ein halbes Rindviech bekommt und man selber kriegt so ein Schnitzel, dann macht es das Ganze nicht so angenehm. Und jetzt kommt der Knackpunkt, hier heißt es, und der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Also das heißt, die Hannah war unfruchtbar. Es kommt in der Bibel relativ häufig vor, also dass generell Frauen einfach unfruchtbar waren. Und ich habe erst vor einiger Zeit festgestellt, dass es heute auch gar nicht so untypisch ist. Das ist echt, das macht einem nochmal bewusst, wie sehr Kinder eigentlich ein Geschenk sind oder Fruchtbarkeit. Aber man fragt sich trotzdem, warum Gott hier dafür, man weiß nicht, ob es Gott bewusst dafür sorgt oder ob es einfach so war und hat es nicht verändert, so oder so Gott sie hier unfruchtbar sein lässt, vor allem wenn man jetzt auch weiß, was für einen Stellenwert diese Kinder damals hatten. Ja, manchmal haben die Leute so ganz komische Ansichten gehabt, wenn du keine Kinder bekommst, dann bist du bestimmt von Gott geächtet oder gestraft, so rum. Und man fragt sich, warum? Warum macht Gott das hier? Das passt nicht in unser Denken zu Gott. Was soll das hier? Und es ist ein bisschen schade, dass die Bibel hier gar keine direkte Antwort gibt. Also richtig wissen tun wir es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Wenn wir jetzt gleich sehen, wie die Geschichte weitergeht, finde ich, macht diese Vermutung Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass Hannah sich auf irgendeine Art und Weise geweigert hat, Gott ihren ersten Sohn zu weihen oder zu geben. Ja, sie wusste zwar, was Gott gesagt hat und wollte, dass nämlich sie ihren Sohn Gott irgendwo schenkt, aber es fiel ihr schwer loszulassen. Ja, wir kommen gleich nochmal auf Hannah zurück, denn dieses Prinzip, dass Gott sich wünscht, dass er an erster Stelle ist, dass man Gott das Erste gibt, das kommt relativ häufig vor. Gott möchte nicht nur, dass wir geben, sondern dass er unsere Priorität im Leben ist. Ja? Und deshalb sagt er das auch immer wieder, weil er weiß, dass wenn wir wollen, dass Gott unsere Priorität ist, dann entsteht ein Kampf in unserem Herzen. Nämlich ganz viele Dinge wollen, dass unser Herz sich auf ihre Seite bewegt. Ja, da gibt es andere Menschen, die sagen, ich will, dass du ganz mir gehörst. Da gibt es andere große Träume oder gibt es Finanzen, ist ein ganz großes Thema, Geld, ja, Karriere oder was. Wir auch immer unser Leben uns orientieren können, wo wir unseren Fokus drauf haben, da wünscht sich Gott, ich möchte die Priorität sein. Ich möchte das sein, wohin du dich bewegst. Und das Faszinierende ist, dass es in der Bibel komplett durchgängig immer wieder auch passiert, dass Menschen eben sich überlegen, wie kann ich das schaffen? Wie geht es? Und eigentlich relativ schnell klar war, wenn Dinge miteinander kämpfen, muss man, also um das Herz, muss man ganz bewusst von den Dingen, die gegen Gott angehen, wie zum Beispiel mal das Thema Geld. Ja, wenn ich mir die ganze Zeit die Frage stelle, ist mir Gott wichtiger oder ist mir Geld wichtiger? Wem vertraue ich? Ja, meinem Besitztum oder vertraue ich Gott? Muss man, hilft es, wenn man von dem, was dagegen, gegen Gott steht, Dinge abgibt. Ja, wenn man das zum Beispiel dieses Prinzip des Ersten anwendet. Das sehen wir in der Bibel schon ganz am Anfang, bei Kain und Abel, zwei Personen ganz am Anfang der Bibel, da heißt es, und Abel brachte von den Erstlingsgaben seiner Herde. Also auch er hat das schon angewendet, dass er ganz bewusst gesagt hat, ich gebe Gott was, ich habe von Gott geschenkt bekommen, dann gebe ich Gott was ab, damit, um mir bewusst zu machen, alles kommt von Gott und Gott soll meine Priorität sein. Es geht dann noch weiter, 1. Mose 14, lesen wir von Abraham, der einen erfolgreichen Sieg hat gegen seine Feinde und dann dem Priester als Repräsentant Gottes 10% von allem, was er hat, abgibt. Und auch später, 50 Jahre später, kommt Jakob, der mit Gott einen Bund schließt und sagt, hey, ich möchte dir versprechen, du sollst meine Priorität sein, in meinen Worten jetzt. Und er sagt dann, ich will dir von allem, was ich habe, den Zehnten geben. Und so haben sich das ein bisschen eingebürgert, dass die Menschen nur diese 10%-Marke einfach so ein bisschen genommen haben, um zu sagen, ich möchte von dem, was ich habe, 10% an Gott abgeben, weil ich mir sage, alles, was ich habe, ist sowieso geschenkt. Und wenn ich 10% zurückgebe, sorge ich erstens dafür, dass mir die Dinge nicht mehr so wichtig sind, wie sie vielleicht nicht sein sollen, wie sie nicht sein sollen, und ich mache Gott deutlich, du sollst meine Priorität sein. Das zieht sich wirklich durch. Malachi, Matthäus 23, 23, 1. Korinther 16, 1 und 2, Hebräer 7 und Matthäus 6, 33 heißt es immer wieder, trachte zuerst nach Gottes Reich, schau auf Gott, gib etwas. Und diese 10%, die finden wir vor allem im Alten Testament, im Neuen Testament sagt Jesus, Leute, es geht mir nicht ums Geld, mach da auch keine Regel draus. Da haben die Leute sogar oft dann mehr gegeben, weil sie verstanden haben, ich will das nicht, dass Geld mich bestimmt. Und es geht auch Gott nicht ums Geld, das will ich nochmal ganz klar sagen. Aber Gott weiß eben, dass ein verbindliches Geben, großzügig sein, uns dabei hilft, eine Herzenshaltung zu entwickeln, die weit ist und die uns hilft, Gott Prioritäten in unserem Leben zu machen. Von dem her ist es etwas, was Gott immer wieder uns als Empfehlung, als Wunsch mitgibt, dass wir lernen, gerade mit unserem Geld. Heute ist es, denke ich, vor allem für uns das Thema Geld, was uns wichtiger ist als Gott. Ja, weil gerade bei der Frage, wem vertraue ich? Ja, wem vertraue ich? Habe ich eine gute Altersvorsorge, also Lebensversicherung oder irgendwas dergleichen, dann muss ich Gott schon ein bisschen weniger vertrauen, weil ich ja abgesichert bin. So ein bisschen denken wir und von dem her ist es Geld vor allem so eine Frage, wie sehr vertrauen wir da? Und da macht Gott ganz konkret diesen Vorschlag oder es geht sogar noch weiter. Er macht nicht nur einen Vorschlag, sagt, er fordert uns heraus, er empfiehlt es uns, er legt es uns nahe. Wenn wir ihm vertrauen und nachfolgen wollen, dann müssen wir lernen, von unserem Besitztum abzugeben. Weil es uns hilft, es nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu wichtig zu nehmen und Jesus zur Priorität in unserem Leben zu machen. Wir kehren zurück zu Hannah und lesen, wie die Geschichte weitergeht. Und die Hannah, der fehlt es ja schwer eben, ihren ersten Sohn irgendwie, den sie ja noch nicht mal hat, aber gedanklich schon abzugeben. Und da heißt es, und Hannah war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach. Herr Zebaoth, also Gott, Zebaoth ist eine alttestamentliche Erweiterung von dem Gottesnamen, heißt sowas wie Herr der Herrscharen. Du wirst das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd einen Sohn geben. So will ich, das verspricht sie jetzt, dann will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Kurz ein paar Erklärungen, also sie nennt sich selber eine Magd vor dem Herrn, also sie macht sich klein, eine Magd, ein Dienstmagd, er ist ja jemand, der nicht so viel zu sagen hat, der sich unterordnet einem, der Herr des Hauses, und so nennt sie sich selber Magd gegenüber Gott, macht damit deutlich, ich will tun, was du sagst, und sie verspricht, wenn ich einen Sohn bekomme, dann soll er dir gehören sein ganzes Leben lang. Und damals war das auch so ein Zeichen, wenn man die Haare nicht geschert oder keine Haare geschnitten bekam, dass man Gott geweiht ist, dass man eben ausgesondert war für den Dienst im Tempel. Und das drückt das quasi auch nochmal aus. Also sie sagt, okay, ja, und ich glaube, für mich ist es relativ deutlich, dass Hannah hier ausdrückt, Gott, okay, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und ich weiß nicht genau, wie Hannas Verhältnis zu Gott wirklich war, so im Vorher zumindest, kriegen wir nicht so viel erzählt in der Bibel. Aber bei einem bin ich sicher, und zwar, dass hier an der Stelle sie Gott nochmal ganz neu vertraut, dass sie ihm ihre Lebenssituation hinlegt, dass sie ihm ihre Sorgen hinlegt und dass sie Bereitschaft mitbringt, ihren Sohn mit Gott zu teilen. Und ich glaube auch, dass das so ein Moment ist, wo sie nochmal neu verändert wird. Ja? Dass sie in dem Moment, wo sie sich für das entscheidet, wo sie schon länger bestimmt wusste, dass es dran ist, dass es auch richtig ist, weil es Gott eben auch gesagt hat, dass diese Entscheidung, das Richtige zu tun, Gott zu vertrauen, sie auch verändert. Und es fällt mir manchmal schwer, weil ich hier bei der Geschichte so das Gefühl habe, dass Gott so viel verlangt. Ich habe selber eine Tochter und mir das so vorzustellen, ich müsste die jetzt abgeben irgendwie, dass die Gott dienen kann. Ich würde nur einmal im Jahr sehen oder so. Das, ja, gerade wenn man nur ein Kind hat, ist unglaublich schwer. Und man denkt sich dann, also so geht es mir, denke ich mir, Gott verlangt manchmal schon echt viel. Und das Faszinierende ist, dass ja Gott auch manchmal gerade dann viel verlangt, wenn man eh nicht viel hat. Also wird, denken wir zumindest immer, uns einfacher fallen, wenn wir eh viel hätten, wenn wir 5 Kinder hätten. Vielleicht könnte man dann, ja, vielleicht auch nicht. Aber sie hat ja noch nicht mal ein Kind und muss sich jetzt schon dafür entscheiden, dass sie Gott vertraut. Aber ich glaube, dass es auch oft so ein Schlüssel ist, dass wir gerade in den Momenten, wo wir vielleicht aus unserer Sicht am wenigsten Grund, am wenigsten Grund haben, Gott zu vertrauen oder am wenigsten vielleicht, also auch logisch gesehen, aus unserem menschlichen Verstand her, am wenigsten Fülle hätten, Gott zu vertrauen, dass gerade da Gott sagt, und jetzt möchte ich, dass du das schaffst, dass du mir vertraust. Weil es ist immer einfacher, wenn man eh schon alles hat, ein bisschen was abzugeben. Wenn man gar nichts hat, was abzugeben, das ist schwierig, wenn man nicht sieht, wie das Ganze ausgeht. Aber ich kann euch jetzt schon vorweg erzählen, es geht richtig gut aus. Und manchmal es ist mir so aufgefallen, wenn man nicht bereit ist, das, was man hat, Gott hinzugeben, so wie die Hannah, dann ist es auch egal, wie sehr ich behaupte, an Gott zu glauben. Denn dann haben wir wahrscheinlich nie gelernt, unser Leben wirklich Gott ganz hinzugeben. Ja, gerade dann, wenn man eigentlich denkt, ich habe doch eh so wenig, es ist doch gerade eh so schwierig, muss es denn jetzt sein? Sagt Gott, ja, weil jetzt zeigt sich's. Und vielleicht war es bei Hannah so. Ich weiß natürlich nicht genau, was sich in Hannah alles abgespielt hat, aber in dem Moment hat sie ihr Leben Gott ganz neu hingegeben. Und Gott, und das ist das Geniale, so geht die Geschichte auch weiter, enttäuscht sie nicht. Ja, sie bekommt einen Sohn und nennt ihn Samuel. Und jetzt kommt mein dritter Punkt, und der lautet, ich kann Gott nicht im Geben übertreffen. Wenn ich Gott was gebe, wird er mir etwas zurückgeben, und zwar mehr, als ich ihm gegeben habe. Das ist ein Prinzip, das sehe ich überall in der Bibel. Und der Versuch, Gott mehr zu geben, als er mir gibt, scheitert, weil ich Gott nicht im Geben übertreffen kann. Es geht einfach nicht. Also, wie viele Söhne bekommt Hannah? Wir schauen mal. Also einen erstmal, den gibt sie Gott, und jetzt geht die Geschichte weiter. Der junge Samuel dient, Vers 18, im Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinene Priestergewand. Also wir spulen es ein paar Jahre vor. Ihr seht schon, der ist schon irgendwie, was nicht, 13, 14, 15 oder so. So wie so ein Azubi halt, der seine Ausbildung anfängt, schätze ich jetzt mal zumindest. Und jedes Jahr kommen die jetzt einmal an diesen Tempel oder an diese Opferstätte, um ihn zu besuchen. Jedes Jahr nähte ihm seine Mutter ein neues Obergewand und brachte es ihm mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opfer nach Silo kam. Bevor sie wieder heimkehrten, segnete Eli, das ist der Priester, die Eltern Samuels. Er sagte zu Elkanah, dem Vater: Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken als Ersatz für diesen Jungen, den ihr ihm zurückgegeben habt. Und hier ganz kurz darauf der Hinweis, den ihr ihm zurückgegeben habt. Ja, da merkt man schon, wie dieser Priester Kinder betrachtet, nämlich als Geschenk Gottes. Ja, Gott hat diesen Sohn geschenkt und sie geben ihn zurück an den Himmel. Also das fand ich irgendwie auch interessant, weil wir ja oft bei allem, was wir haben, denken, meins habe ich bekommen, habe mir verdient, mir erarbeitet. Bei Kindern, naja, weiß man zumindest auch, wie die entstanden sind. Aber die Sicht in der Bibel von diesem Priester jetzt insbesondere ist ganz klar, alles ist ein Geschenk Gottes. Alles, was du hast, ist dir von Gott gegeben. Wenn du also 10% oder überhaupt einen Teil da zurückgibst, dann nicht, weil jetzt du in deinem Verdienst so viel hast und sagst, komm, sondern weil alles von vornherein von Gott gegeben wurde. Und jetzt mein Lieblingsvers von der Geschichte, Vers 21, da heißt: Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter. Also nochmal 5. Wenn ich euch fragen würde, wer mir heute einen Euro bringt, kriegt morgen 5 zurück. Müssen wir nicht lange überlegen, da müsste ich erstmal aufs Bankkonto schauen und fragen, wie viel ich bedienen kann. Die Nachfrage wäre wahrscheinlich groß, aber das ist Gottes Prinzip. Wer gibt, bekommt mehr zurück. Man kann Gott im Leben nicht im Geben übertreffen. Das merke ich auch immer wieder. Das fällt uns schwer zu glauben, aber ich möchte euch herausfordern, das auch zu prüfen. Das ist nämlich das Schöne, wir haben einen Gott, der tatsächlich sagt, auch in der Bibel, prüft mich, fordert mich heraus, stellt mich auf die Probe, ob ich das halte, was ich euch versprochen habe. Das finde ich genial. Ich weiß nicht, ob es das sonst irgendwo gibt, in einer anderen Religion, dass Gott mit uns Menschen arbeitet und sagt, ja, da kommt, ihr weiß, ihr vertraut eh nie, euch fällt es eh schwer zu glauben, ja, dann probier's doch mal aus. Ja? Und Gott sagt, ich verspreche euch, ihr werdet erleben, dass es funktioniert, dass ich lebendig bin, dass ich halte, was ich sage. Und ein letzter Gedanke. Man kann geben, ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Und das größte Opfer oder das größte Geben überhaupt in der Geschichte hat, sagt die Bibel, Gott selbst gegeben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dass Jesus kam auf diese Erde. Jesus, und das in Johannes 3, Vers 16 steht es, seinen erstgeborenen Sohn, ja, der erste Sohn, man hat nur einen, aber hat er gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott gab sein von erhält seine eigenen Prinzipien ein. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Gott, der zu seinen eigenen Prinzipien steht, sogar sich selber einhält. Und als Folge dessen, dass Gott seinen Sohn gab, haben wir das ewige Leben. Und Gott erhielt im Umkehrschluss Millionen von Söhne und Töchter zurück, von Kinder Gottes, die wir sind. Denn wir sind Kinder Gottes, sagt uns Jesus. Wenn wir an ihn Gott glauben, sind wir Kinder Gottes. Also fand ich irgendwie auch total witzig oder schön, dass das Prinzip, was für uns gilt, Gott selbst angewandt hat und auch für ihn selber funktioniert hat. Und so ein Kind Gottes kannst du sein. darfst du sein, wenn du Gott annimmst in deinem Leben. Ja. Ich glaube, dass es sich lohnt. Nicht nur, weil im Leben generell geben seliger ist als nehmen und weil wir von Gott mehr zurückbekommen, als wir ihm geben können, aber weil ich glaube, dass wenn wir Gott zur Priorität in unserem Leben machen, wenn wir sagen, sei du Herr in meinem Leben, ich möchte dir hinlegen meine Sorgen, meine Gedanken, meine Ängste, meine Zweifel, meine Kämpfe, meine Schmerzen, meine Herausforderungen, meine Gesundheit, die Dinge, die ich vielleicht auch gar nicht in der Hand habe, dann möchte ich nicht verzweifeln und sagen, warum machst du das, sondern ich möchte lernen, dir zu vertrauen. Und gerade in den Punkten, wo wir denken, ja jetzt, wo ich im Falle von Hannah noch nicht mal ein Kind habe, soll ich dir schon vertrauen, dass du mich durchs Leben führst und alles gut wird, dass ich im Alter versorgt bin, dass es mir gut geht, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Gerade da soll ich dir vertrauen, wenn ich noch nicht mal ein Kind habe. Sag Gott, ja, da fängst du an. Das ist am allerhärtesten, am allerschwierigsten, aber es wird sich lohnen, denn du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Und zu diesem Gott lade ich ein. Wenn du noch nicht merkst oder weißt, diesen Gott, der ist auf meiner Seite, der habe ich in meinem Leben, mach's fest. Es ist eine ausgestreckte Hand, die man ergreifen muss. Und da gilt die Einladung an jeden von euch. Macht's konkret. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du zu deinem Wort stehst, dass du tust, was du versprichst, dass du einlädst, zu dir zu gehören, dass du dir wünschst, dass wir dich zur Priorität machen und dass du uns jetzt schon versprichst, dass wir es nicht bereuen werden, dass wir gesegnet werden, wenn wir das schaffen, dich immer wieder als Priorität zu nehmen. Du hast uns in der Bibel Hilfestellung gegeben, wie wir das schaffen können, dass wir großzügig geben sollten, weil wir dich nicht im Geben übertreffen können und noch generell geben selig ist als nehmen. Ich möchte bitten, dass du uns da hilfst, einen Schritt weiterzukommen an der Stelle, wo wir vielleicht hängen, wo unser Vertrauen zu klein ist und unser Glaube zu schwach, wo wir gerne würden, aber nicht können, wo wir wollen, aber ja, irgendwie zum Innenschweinehund gegen uns kämpft. Ich möchte bitten, dass du uns heute segnest. Jeden, der jetzt zuhört, der heute Morgen hier ist, der innerlich merkt, ja, das spricht mich an, mein Herz klopft. Du berührst Herzen und möchtest uns helfen, vorwärts zu kommen, immer einen Schritt näher zu dir. Amen.